Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan und ich habe heute die große Ehre, zu euch predigen zu dürfen. Ich würde am Anfang gerne noch beten. Ja, danke Jesus, dass du heute hier bist, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können hier im Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, auf den wir vertrauen können. Ein Gott bist, der einen guten Plan für uns hat, der fähig ist, seinen Plan auch zu Ende zu bringen. Und so bitte ich dich, dass du heute zu uns sprichst, dass wir verstehen, was du durch dein Wort zu uns sagen möchtest, dass wir mehr von dir erkennen und dass so unser Leben einfach bereichert wird durch deine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Kennt ihr so Verse, die irgendwie cool klingen? Also so Verse, die man gerne auswendig lernt. Man schreibt sie gerne auf Geburtstagskarten oder postet sie irgendwo bei Facebook oder druckt sie sich aus und hängt sich sie irgendwie in die Wohnung. Ein so ein Beispiel. Klick, klick, super. Finden wir Philipper 4,13. Schön aufbereitet. I can do all things through Christ. Ich vermag alles in dem, der mich kräftigt, heißt es im Deutschen. Oder den, Römer 8. Die Schlauen unter euch merken, dass es aus der jetzigen Predigtreihe ist. All things work together for good. Im Deutschen, alles wirkt zum Guten zusammen. Das sind irgendwie coole Verse, so ermutigend, bereichernd, irgendwo tiefgründig. Da kann man viel drüber nachdenken. Das sind so Verse, die machen so ein warmes Gefühl in uns drin. Ist einfach schön, oder? Ach. Wir befinden uns seit ein paar Wochen in einer Predigtreihe über Römer 8, daher auch der Vers. Und wir nähern uns so langsam dem Ende des Kapitels. Wir schauen uns heute die sogenannte goldene Kette der Errettung an. Das sind die Verse 28 bis 30. Und werden dann nächste Woche die letzten Verse des Kapitels machen, sind dann am Ende der Reihe die Verse 26 bis 27, die überspringen wir für jetzt, die holen wir dann irgendwann nach der Sommerpause in einem anderen Kontext nach. Der Text für heute dann, Römer 8, 28 bis 30, und da steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Der Text besteht grob betrachtet erstmal aus zwei Zeilen. Wir haben in Vers 28 dieses unglaublich große Versprechen, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dann in den Versen 29 bis 30 das Fundament, worauf das Ganze steht. Ich würde mal schätzen, dass dieser Vers 28 hier oben einer der am häufigsten missverstandenen oder vielleicht sogar missbrauchten Verse der Bibel ist. Vor allen Dingen, weil diese beiden Bedingungen, die da drin sind, also dass es für die gilt, die Gott lieben, und denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, irgendwie ausgeblendet werden. So vorhin in der Grafik, die ich gezeigt habe. Häufig konzentrieren wir uns auf, dass uns alle Dinge irgendwie zum Guten mitwirken, aber gar nicht unbedingt, warum das so ist. Und das wollen wir uns heute angucken. Wir wollen uns mehr damit beschäftigen, für wen gilt eigentlich diese Verheißung und warum gilt diese Verheißung. Und dann kommt dann diese sogenannte goldene Kette in den Versen 29 bis 30 ins Spiel, weil die das Fundament bildet für den Vers da oben. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich finde es cool, wenn wir auch einzelne Verse uns angucken, darüber nachsinnieren, die vielleicht irgendwie aufbereiten, mit anderen Leuten teilen, das ist alles super. Ich will nur ein bisschen dafür warnen, dass wir die Verse aus dem Kontext reißen, weil dann verlieren die vielleicht irgendwie ihre eigentliche Bedeutung. Das sind dann Verse, die uns einfach nur irgendwie machen, dass wir uns gut fühlen, aber weit weg sind von dem, was eigentlich damit gesagt werden wollte. Deswegen gucken wir uns heute diese Verheißung in ihrem ganzen Kontext dieser Verse an. Eine kleine Warnung vorweg, wenn wir uns mit gerade diesen Teilen im zweiten Teil beschäftigen, mit Erkennen, mit Vorherbestimmen, mit Berufen, das sind keine einfachen Sachen, das sind ziemlich komplizierte Sachverhalte, die wahrscheinlich keiner von uns so richtig verstanden hat und ich sowieso nicht. Unsere Erkenntnis ist irgendwo noch Stückwerk. Aber auch wenn wir das nicht alles direkt immer verstehen können, heißt es nicht, dass wir daran verzweifeln müssen. Zwei Gedanken helfen mir dabei. Zum einen sollten wir uns nicht nur fragen, was das genau bedeutet, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, aber wir sollten nicht aufhören, was es bedeutet, sondern auch, warum das jetzt genau in diesem Kontext da steht. Was möchte uns Gott durch Paulus mitteilen, dass es nicht einfach nur so da steht, sondern in diesen Kontext eingebettet ist? Und dafür ist es gut zu wissen, dass Paulus, der diese Verse geschrieben hat, genauso wie auch große Theologen, die das Ganze analysiert haben, dann wie Luther oder Calvin, darin immer einen ganz großen Trost erkannt haben. Also es ging weniger um eine abstrakte theologische Abhandlung, sondern um den Trost, die große Hoffnung, die damit drin ist, nämlich dass Gott souverän ist, dass Gott über allen Umständen steht, dass Gott einen Plan hat, der fest ist und dass er, wenn er uns erwählt hat, niemand und nichts etwas daran ändern kann. Der zweite Gedanke dazu ist, dass ich es sehr interessant finde, dass das überhaupt in der Bibel so drinsteht. Wir sehen hier, dass Gott durch Paulus irgendwie argumentiert, Gründe darlegt. Wird Gott einfach nur einen blinden Gehorsam, einen blinden Glauben von uns verlangen, dann könnte man sich das Ganze hier sparen, diese Begründung. Wir verstehen vielleicht nicht komplett, wie diese Begründung funktioniert, aber allein die Tatsache, dass da irgendwie argumentiert wird, sollte uns doch motivieren, immer mehr darüber nachzudenken, mehr zu erkennen, was Gott damit genau sagen will, auch über diese vielleicht manchmal unbequemen Themen. Und je mehr wir uns dann damit beschäftigen, desto mehr erkennen wir dieses unerschütterliche Fundament, diese unerschütterliche Hoffnung, die wir im Glauben eben haben. Und das wird dann auch unser Denken und unser Handeln bestimmen. So viel zu den einleitenden Worten. Fangen wir mit Teil 1 an. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir haben das Versprechen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wir haben die zwei Bedingungen, dass es für diejenigen gilt, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn wir das Ganze mal in Emoji-Sprache ausdrücken würden, sieht das ungefähr so aus. Wir haben zur Bedingung, Gott liebend und berufen, und das gibt uns dann das Gute. Wir wollen diese Gleichung jetzt ein bisschen auseinanderbröseln und gucken, was es bedeutet und warum Paulus auch sagen kann, wir wissen aber, als wäre es absolut selbstverständlich und gewiss. Fangen wir mit dem letzten Teil dieser Gleichung an, mit dem Ergebnis, das Gute. Alle Dinge zum Guten mitwirken. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Was sind diese alle Dinge, von denen hier die Rede ist? Wenn wir den unmittelbaren Kontext von diesem Vers 28 uns angucken, dann sehen wir zum Beispiel, oder haben schon gesehen, in Vers 18 vom gleichen Kapitel, dass Paulus denkt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Außerdem lesen wir in Vers 35, dass uns weder Bedrängnis, Angst, noch Verfolgung, noch Hungersnot, noch Blöße, noch Gefahr, noch Schwert trennen kann von der Liebe Christi. Also der Fokus in den Stellen um Vers 28 herum scheint irgendwie auch auf den Dingen zu liegen, die vielleicht nicht so gut sind, zunächst einmal. Die Leiden der jetzigen Zeit, also Angst, Hungersnot und so weiter, sind bewusst in diesen allen Dingen mit eingeschlossen. Das ist der Kontext, um den es hier irgendwo geht. Dass uns gute Sachen irgendwie zum Guten mitwirken, ist keine besonders herausfordernde Erkenntnis. Dass uns aber auch schlechte Sachen zum Guten mitwirken, dass sie irgendwie Teil von Gottes Plan sind, wie auch immer das genau aussieht, das ist ungleich schwerer zu begreifen. Und ich glaube, das liegt zumindest teilweise daran, dass wir ein falsches Verständnis haben von dem, was das Gute ist, wovon hier geredet wird. Weil mit dem Guten kann nicht gemeint sein, dass es uns hier und jetzt immer gut gehen wird. Die Umstände von Christen müssen nicht unbedingt immer besser sein als die Umstände von Nichtchristen. Für viele Christen sieht es durch Verfolgung sogar augenscheinlich erstmal ganz umgekehrt aus. Vielleicht ist das bei unserem häufig doch zu bequemen Christenleben hier in Deutschland nicht immer der Fall, aber in vielen anderen Ländern, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wird dein Leben erstmal augenscheinlich schlechter, komplizierter werden. Es geht also in diesem Vers nicht um die unmittelbaren, konkreten Umstände, in denen wir uns befinden. Es geht um etwas, was viel weitreichender ist als das. Und zwar geht es, das werden sich die einen oder anderen schon denken bei euch, es geht um unsere Rettung, über unsere Heiligung und darüber hinaus auch um unsere zukünftige Herrlichkeit bei Gott in der Ewigkeit. Und das werden wir uns dann im nächsten Vers noch ausführlicher angucken. Es geht darum, dass wir durch alle Dinge, ob sie gut sind oder schlecht sind, Jesus ähnlicher werden können. Und Gott dadurch auch seinen Plan verwirklichen kann. Wie das genau jetzt im Einzelfall aussieht, ist natürlich pauschal ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich würde euch natürlich gerne in jeder Situation in eurem Leben sagen können, wie Gott da jetzt wirkt. So einfach ist es nicht. Aber wir können uns mal ein paar Bibelstellen angucken, wie Gott das denn in der Vergangenheit gemacht hat. Zum Beispiel sehen wir bei Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde und dann lange im Gefängnis war, dass er gegen Ende seiner Geschichte seinen Brüdern wieder begegnet und diesen sagt, und das drückt so ein unglaublich tiefes Gottesverständnis aus, dass die Brüder, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Man müsste wahrscheinlich ein bisschen genauer übersetzen, dass Gott es zum Guten beabsichtigte. Aber wie auch immer wir das mit dem Wenden und hier so verstehen, wird auch deutlich, dass Gott einen Plan hatte, der über Josefs konkrete, direkte Umstände hinausging, der weitergehend war, nämlich Israel zu retten. Und Gott hat eben auch da seinen Plan verwirklicht. Ein weiteres Beispiel gibt Paulus selbst in Römer 5, Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Bedrängnis ist klar negativ, aber Gott wirkt so, dass durch das Ausharren, was durch die Bedrängnis kommt, schließlich auch Hoffnung resultiert. Also Paulus hat da fest daran geglaubt, dass Gott auch in und durch die schlechten Umstände diese Bedrängnisse wirkt, am Ende diese Hoffnung auf die Herrlichkeit bietet. Das letzte Wort von dem Versprechen, das wir hier haben, mitwirken, zeigt nochmal zusätzlich, dass es auf das Endergebnis ankommt und nicht auf die Sachen an sich. Es sind selbstverständlich nicht die schlechten Sachen an sich, die wirken, sondern Gott, der durch die schlechten Sachen wirkt, durch alle Dinge wirkt. Die schlechten Sachen sind in diesen allen Dingen mit drin. Die werden aber nicht an sich gut dadurch. Also ich möchte betonen, dass es nicht darum geht, dass wir auf einmal die schlechten Sachen und das Leid, das wir vielleicht in unserem Leben haben, gut finden. Unser Fokus sollte immer darauf liegen, dass Gott auch in und durch dieses wirken kann. Kommen wir zu den beiden Bedingungen, die wir haben, damit dieses Versprechen gilt. Also diese Frage, für wen gilt diese Verheißung? Werden, wie gesagt, häufig weggelassen, sind aber essentiell für unser Verständnis von diesem Versprechen, damit wir uns nicht auf falschen Verheißungen ausruhen. Die erste Bedingung ist, dass wir Gott lieben. Diese Bedingung können wir auch so als den, ich sage mal, subjektiven Teil der Bedingung verstehen. Diese erste Bedingung hilft uns dabei zu spüren, ob wir zu denen gehören, für die diese Verheißung gilt. Diese Liebe, die wir für Gott haben, ist unsere Reaktion darauf, dass wir Gott kennenlernen und dass er sich uns offenbart. Wir lesen in 1. Johannes 4, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es geht also nicht bloß um ein Gefühl, das mal da ist und mal nicht da ist, sondern um eine authentische Liebe. Eine Liebe, die einer Entscheidung bedarf. Wichtig ist hierbei, dass die Liebe nicht die Konsequenz daraus ist, dass uns irgendwie alle Dinge zum Guten dienen, sondern die Konsequenz darauf, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die Konsequenz darauf, wer Gott ist. Wir sollten also an allererster Stelle Gott zunächst einmal lieben für das, wer er ist und nicht für das, was wir dabei eventuell herausbekommen können. Die zweite Bedingung ist, dass wir zu denen gehören, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Den zweiten Teil können wir als den objektiven Teil der Bedingung verstehen. Hier steht Gottes Wirken, seine Souveränität und sein fester Plan im Vordergrund. Berufen werden wir als Christen dadurch, dass sich Gott uns im Evangelium von Jesus offenbart und er uns die Augen öffnet. Nach seinem Vorsatz bedeutet so viel wie nach seinem Plan oder nach dem, was Gott sich im Voraus überlegt hat. Also was er festgelegt hat, was er vor Anbeginn der Zeit bestimmt hat. Das ist die Frage, handelt es sich bei denen, die Gott lieben und bei denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, um unterschiedliche Gruppen, um zwei verschiedene Gruppen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Punkt ist, dass mit diesen beiden Bedingungen letztendlich alle Christen gemeint sind. Wenn du Gott liebst, also wirklich authentisch liebst, mit deinem ganzen Sein, dann bist du Christ. Und wenn Gott dich berufen hat, also seinen unwiderstehlichen Ruf in dein Leben hineingesprochen hat, dieser Ruf, der wahres Leben schenken kann, wenn er dir die Augen geöffnet hat, sodass du dich für ihn entscheidest, dann bist du auch Christ. Das werden wir in Verbindung mit den nächsten zwei Versen noch genauer sehen. Aber vorab mal ein Argument dafür, dass es in diesen beiden Bedingungen um das Gleiche geht. Wir lesen in 1. Korinther 8, dass wenn jemand Gott liebt, von ihm erkannt ist. Wir haben vorhin gelesen, dass die, die von ihm erkannt sind, auch berufen sind. Also muss es irgendwie bei der Liebe und bei der Berufung um das Gleiche gehen. Genauso haben wir vorhin in 1. Johannes 4 gelesen, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also auch da Gottes Plan und unsere Liebe eng miteinander verknüpft. Ich denke also, dass wir in dieser Gleichung, ohne die Bedeutung wirklich zu verändern, aus dem Plus ein Gleich machen können. Wenn jetzt beide Bedingungen aber die gleichen Personen ansprechen, ist die Frage, warum steht denn dann beides überhaupt in der Bibel drin, wenn damit eh die gleichen Leute gemeint sind? Und ich glaube, hier kommt dieser subjektive und objektive Teil wieder ins Spiel. Die Bedingung, dass wir Gott lieben, hilft uns dabei zu erkennen, dass wir dazugehören. Wogegen die Bedingung, dass wir zu denen gehören, die berufen sind, verdeutlichen, dass diese Liebe nichts ist, was wir aus uns selbst heraus produzieren könnten. Auch hier sind wir auf sein Wirken angewiesen. Weil wenn diese Verheißung bloß auf unsere eigenen menschlichen fehlerhaften Liebe stecken würde, wäre das ein sehr, sehr dünnes Fundament. Also selbst wenn mit beiden Bedingungen die gleichen Personen angesprochen sind, helfen uns doch diese beiden Bedingungen dazu, mehr zu erkennen, wer wirklich dazugehört. Also um diese Verse noch mal ein bisschen, diesen Vers ein bisschen anders auszudrücken, ein bisschen vielleicht verständlicher, habe ich es mal ein bisschen anders zusammengefasst. Wenn du also Christ bist, wenn du Gott liebst, gleich von ihm berufen bist, dann verspricht er dir, dass dir durch ihn alle Dinge, ob Gutes oder Schlechtes, zum Guten dienen, nämlich dazu, dass sein Plan verwirklicht wird, dass du gerettet wirst und dass du Jesus ähnlicher wirst. Ist natürlich jetzt ein bisschen sperrig, diese Formulierung, da kann man nicht ganz so coole Artworks draus machen, aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich, das zu haben. Aber dieses Versprechen steht nicht einfach nur so da. Wir lesen dann im nächsten Vers, dass dieser Abschnitt mit einem Denn eingeleitet wird. Und das bedeutet so viel wie, jetzt kommt die Begründung dafür, dass diese Verheißung, diese krasse Verheißung dastehen kann. Jetzt kommt diese Argumentation, warum uns alles zum Guten mitwirkt. Schauen wir uns dieses Fundament, worauf diese Verheißung genau steht, im Detail an. Wir sehen, dass, jetzt kommt diese goldene Kette, die er zuvor erkannt hat, die hat er vorherbestimmt. Und die hat er berufen und die hat er gerechtfertigt und die hat er verherrlicht. Damit wir diese fünf Elemente uns ein bisschen besser merken können, habe ich mal versucht, das, was ich zu den jeweiligen Sachen sage, dann thesenförmig zusammenzufassen. Erkannt bedeutet für mich so viel wie, Gott hat uns schon vor Beginn der Schöpfung geliebt. Vorherbestimmt könnte man ausdrücken mit, Gottes Plan ist es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Berufen oder Gott öffnet uns die Augen und Ohren. Gerechtfertigt, durch Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und verherrlicht oder wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gehen wir diese Elemente Schritt für Schritt durch. Erkannt oder Gott hat uns schon vor Beginn der Schöpfung geliebt. Dieses Erkennen, was wir hier haben, was in der Bibel benutzt wird, ist ein sehr viel tieferes Erkennen als das, was wir so in der deutschen Sprache benutzen. Wir benutzen Erkennen häufig im Sinne von über etwas Bescheid wissen, über was informiert sein, etwas verstehen. In der Bibel wird das Erkennen aber sehr viel weiter, sehr viel tiefer benutzt. Da deutet das Erkennen auf ein intimes Kennen hin, auf ein für eine Beziehung auswählen, auf ein tiefes Lieben. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 4, dass der Mensch, also Adam, er erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Nach meinem Kenntnisstand reicht ein reines Wissen über Eva dafür nicht aus. Adam musste schon irgendwie mehr tun. Weiterhin lesen wir in Römer 11, dass Gott sein Volk, also Israel, nicht verstoßen hat. Das Volk, das er zuvor erkannt hat. Nun, Gott wusste offensichtlich auch über alle anderen Völker Bescheid. Im Sinne von, er kannte die irgendwie. Gott kennt alles und jeden. Dass aber hier von diesem einen Volk die Rede ist, das er zuvor erkannt hat, zeigt, dass sich Gott ein Volk für eine Beziehung ausgewählt hat. Ein Volk für eine Beziehung bestimmt hat. Wir sollten also Gott kannte nicht im Sinne von, er wusste Bescheid über, benutzen. Weil sonst kommen wir zu dem Ergebnis, irgendwie, dass Gott kennt ja alle Menschen. Und deswegen kommen alle Menschen zu Gott, was nicht so ist. Wir sollen es auch nicht so verstehen, Gott weiß schon, wer sich für ihn entscheiden wird. Im Sinne von, er kennt das ja schon vor. Nein, es geht hier um eine bewusste Entscheidung, sich eine Gruppe rauszusuchen und zu lieben. Gott hat uns schon vor Beginn der Schöpfung geliebt und zu einer Beziehung auserwählt. Und deswegen konnten wir von auch in 1. Korinther 8 lesen, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Gott hat uns geliebt und unsere Liebe ist die Reaktion darauf. Der nächste Punkt, vorherbestimmt oder Gottes Plan ist es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Denn diejenigen, die er zuvor geliebt hat, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Er hat schon vor Urzeiten einen Plan für uns, welcher fest ist bis in alle Ewigkeit. Und genau das ist damit gemeint, dass wir vorherbestimmt sind. Genau das gibt uns diese Hoffnung, diese unerschütterliche Hoffnung und die Gewissheit im Glauben. Und was dieser Plan ist, das sehen wir auch hier in Vers 29. Denn da steht, dass wir vorherbestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Jesus immer ähnlicher werden sollen. in unserem Handeln und in unserem Denken. Dieser Prozess der Transformation, der beginnt schon jetzt, das nennen wir Heiligung, und der wird in Ewigkeit dann abgeschlossen werden, da kommen wir gleich zu. Wir können auch hier und jetzt schon Jesus immer ähnlicher werden, aber machen doch häufig die Erfahrung, dass wir noch nicht genauso sind wie Jesus. Und daher haben wir diese Hoffnung darauf, dass wir in der Ewigkeit Gott, Jesus, sehr ähnlich sein werden. Das gibt uns Trost, auch jetzt mit unseren Unzulänglichkeiten, die wir vielleicht haben, umzugehen. Weil wir wissen, dass diese irgendwann nicht mehr bestehen werden. Warum hat uns Gott vorherbestimmt? Auch das sehen wir hier. Damit er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es sind zwei Sachen drin. Zum einen geht es um die Ehre Gottes, dass Jesus also trotzdem noch diese höchste Stellung hat. Und zum anderen geht es darum, dass Gott irgendwie Gemeinschaft mit uns haben will, dass er seine Familie vereinen will, dass er seine Familie bauen möchte. Deswegen diese Vorherbestimmung. Der dritte Teil, die Berufung. Gott öffnet uns die Augen und Ohren. Das ist eng verwandt mit dem Vorherbestimmt, was wir gerade hatten. Denn diejenigen, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Bei der Berufung hier handelt es sich weniger um eine spezifische Arbeitsaufgabe, die du von Gott bekommst, sondern vielmehr um den kraftvollen Ruf Gottes in dein Leben hinein. Der Ruf, der dazu fähig ist, Tote wieder auferstehen zu lassen. Und diese Berufung besteht darin, dass wir das Evangelium hören, Gott uns die Augen und Ohren öffnet, wir seinen Willen für unser Leben erkennen und nicht anders können, als uns für ihn zu entscheiden. Die Berufung ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Lazarus, der gestorben war, schon beerdigt war. Und wie Jesus dann in Johannes 11 an das Grab herantritt und mit lauter Stimme hereinruft, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. So viel Kraft ist in diesem Ruf drin, den Jesus in unser Leben bringt. Genauso wie Lazarus sind wir einst tot gewesen und können durch Jesus Ruf wieder lebendig werden. Wir können das auf eine andere Art und Weise veranschaulichen. Das Beispiel hatten wir schon mal irgendwie im Gottesdienst, das ist nicht von mir. Stellt euch die folgende Situation vor. Ihr steht an einem Waldrand und der Wald brennt. Auf einmal rennen Leute an euch vorbei, die haben Badeshorts an, ein Surfbrett dabei, Picknickkorb und so weiter. Die Leute haben die Augen verbunden und rennen Richtung Wald. Und ihr stoppt einen von denen und fragt, hey, was macht ihr? Warum rennt ihr da in den brennenden Wald rein? Und die Person, die nichts sieht, sagt, nee, wir laufen zum Strand. Ich spüre schon, wie es wärmer wird. Und ihr fragt die Person, kann ich dir die Augenbinde wegmachen, dass du was siehst? Und nach ein bisschen Zögern billigt die Person schließlich ein und sieht, dass sie in den brennenden Wald hier reinläuft. Wird die Person weiterrennen? Unwahrscheinlich. Habt ihr durch das Augenöffnen die Sachlage so dermaßen geändert, dass sich die Situation für die Person komplett geändert hat, dass die Entscheidung sich ändert? Unbedingt. Ist es trotzdem noch die Entscheidung von der Person, nicht mehr weiterzurennen? Auch irgendwo. Und ungefähr so müssen wir den Ruf des Evangeliums in unser Leben hinein verstehen. Der nächste Punkt, gerechtfertigt. Durch Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Durch den Glauben an Jesus Christus, zu dem wir eben berufen sind, wurden wir von der Sünde befreit und können ewiges Leben haben. Wir stehen komplett gerechtfertigt vor Gott. Jegliche Anklage, die gegen uns gebracht werden könnte, wird abgewiesen. Und somit ist die Basis geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Römer 5, 1 bis 2 fasst es gut zusammen. Da steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir zum Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und auch hier wird deutlich, dass es eben gleichzeitig auch auf den Glauben ankommt, durch den wir Zugang haben. Es ist sowohl als auch ist der Ruf und Jesu Tod, der uns rechtfertigt. Er hat uns irgendwie dazu bestimmt, wir haben nur durch ihn den Zugang, aber trotzdem ist es der Glauben, der da mit reinspielt. Wir werden nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen. Der letzte Punkt der Kette verherrlicht. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wie wir vorhin schon gesehen haben, ist es unsere Vorherbestimmung, irgendwo Jesus immer ähnlicher zu werden. Dieser Heiligungsprozess hat jetzt schon begonnen, wird dann aber erst in aller Ewigkeit vollendet. F.F. Bruce, das ist ein schottischer Theologe, der hat das so ausgedrückt. Heiligung ist die hereinbrechende Herrlichkeit und Herrlichkeit ist die vollendete Heiligung. Also diese Wechselwirkung, die da sind von der Heiligung und der Herrlichkeit, auf die wir die Hoffnung haben. Interessant ist auch, dass Paulus hier in Vers 30 für die Verherrlichung die Vergangenheitsform benutzt. Die hat er auch verherrlicht. Das drückt aus, dass dieses zukünftige Ereignis der Verherrlichung so sicher ist, als wäre es schon geschehen. Nennen wir dann die prophetische Vergangenheitsform. Wir haben also diese feste Gewissheit, dass der Prozess des Jesus Ähnlichwerdens, der in uns einmal begonnen hat, auch zu Ende geführt wird. Wir werden dann in Ewigkeit an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir werden einen neuen Körper bekommen und in der Gegenwart Gottes in der neuen Schöpfung sein. Diese wird geprägt sein von der Herrlichkeit Gottes, zu der wir bestimmt sind. Einen kleinen Vorgeschmack dafür bekommen wir in Offenbarung 21, wo über das neue Jerusalem in der neuen Schöpfung steht. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein. Diese neue Welt, dieses ewige Leben, auf das wir hoffen, wird so genial sein, dass wir in Jesaja 65 lesen können, dass wir an das Frühere, also an das Jetzige, nicht mehr denken werden. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. So viel größer wird diese Herrlichkeit sein, in der wir sind, dass wir an das Jetzige gar nicht mehr denken müssen. Ich belasse es jetzt mal mit den Erläuterungen zur Herrlichkeit. Wenn ihr da noch mehr drüber erfahren wollt, dann holt euch die coolen Predigten von Marc und Silke zum Thema Herrlichkeit auch aus dieser Predigtreihe nochmal an. Lass uns die gesamte Kette jetzt nochmal kurz anschauen. Was interessant ist, ist, dass hier niemand rausfällt. Also die er erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, die hat er auch berufen und so weiter. Der Kreis wird nicht kleiner von den Leuten, die hier mit gemeint sind. Und genau das ist diese unerschütterliche Hoffnung, die wir hier meinen. Und wie wir dann nächste Woche noch sehen werden, kann uns eben nichts von dieser Liebe Gottes, die hier am Anfang von der Kette steht, trennen. Nichts kann diesen Plan, den Gott für uns hat, unterbrechen. Das geschieht dann durch das, was wir in Epheser 1 lesen, nämlich dadurch, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, der auch gleichzeitig unsere Anzahlung auf unser Erbe ist. Also Gott ist sich so sicher darin, dass er seinen Plan auch verwirklichen kann, dass er uns einen Teil von sich selbst als Anzahlung gegeben hat. Trotzdem hat auch Glauben weiterhin seinen Platz in dieser Kette. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 22, dass er uns nun versöhnt hat mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod, damit wir heilig und tadellos und unsträflich vor ihm stehen. Also ein bisschen so diese Rechtfertigung und Herrlichkeit. Sofern wir im Glauben gegründet und fest bleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Und hier wird es jetzt, wie eingangs erwähnt, relativ kompliziert, weil wir uns in dieser Sowohl-als-auch-Welt bewegen. Gottes Entscheidung über die Berufung ist zunächst mal unabhängig von unserem eigenen Zutun. Paulus verdeutlicht das in Römer 9 anhand der Beispiele von Jakob und Esau. Und er schreibt über die beiden, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr, ihrer Mutter, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Oder Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Gott hat Jakob aufgrund seines freien Vorsatzes erwählt, nicht aufgrund von irgendwas, das die ungeborenen Kinder getan hätten oder noch tun würden. Die einzige Begründung, die wir hier bekommen, ist, dass er dies aufgrund des Berufenden, also aufgrund seiner selbst, getan hat. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Fragen eingehen, die ich dazu habe und die ihr vielleicht auch dazu habt. Wir können die nicht allumfassend beantworten, dazu sind die doch zu komplex, aber so ein bisschen können wir vielleicht Licht darauf werfen. Die erste Frage ist die Frage danach, ob das fair ist. Das ist ein bisschen die Frage danach, wie entscheidet Gott denn nun? Und das wird in der Bibelstelle, die ich vorhin vorgelesen habe, in Römer 9, ein bisschen erwähnt. Und zwar sagt Paulus da weiterhin, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Also auf diese naheliegende Frage, ob diese Erwählung nicht ungerecht sei, antwortet Paulus ganz vehement, auf keinen Fall. Das sei ferne. Auch wenn wir die genauen Entscheidungsgrundlagen von Gott nicht immer offenbart bekommen, wird hier deutlich, dass Gott seine Entscheidung trotzdem nicht zufällig fehlt. Also es ist nicht in minimu, sondern er hat seine Gründe und diese Gründe sind perfekt und diese Gründe sind gerecht. Aber die passen vielleicht nicht in unser menschliches Denken, in unsere menschliche Logik hinein. Und deswegen kennen wir nur Teile der Begründung. Immerhin Teile, aber nur Teile, die sind nicht vollständig. So einer dieser Gründe, die wir bekommen, ist, dass es alles seinem Plan irgendwie dient und seiner Ehre dient, wie auch immer das konkret aussieht. Eine weitere Frage ist häufig, ich habe es auch hier, können wir uns dann noch frei entscheiden, wenn Gott vorherbestimmt? Ganz komplizierte Frage. Wenn wir uns aber angucken, was die Bibel dazu sagt, dann wird deutlich, dass wir schon noch irgendwie eine freie Entscheidung dazu haben. Die Tatsache, dass Gott erkennt, vorherbestimmt und beruft, entbindet uns nämlich nicht von der Entscheidung, an ihn zu glauben. Es bedeutet nicht, dass unsere Entscheidungen keine Konsequenzen mehr hätten. Wir lesen in Römer 1, Vers 20 über diejenigen, die nicht glauben, dass sie ohne Entschuldigung seien. Also Gott hat es ja irgendwie so entschieden, das scheint keine gültige Entschuldigung zu sein. Also müssen unsere Entscheidungen doch noch Konsequenzen haben. Die letzte Frage dazu, und die ist jetzt ein bisschen beantwortet mit der zweiten Frage, sollen wir denn das Evangelium noch weitergeben? Auf jeden Fall. Auch Paulus hat diese Lehre der Vorherbestimmung nie als Ausrede benutzt, das Evangelium nicht weiterzugeben. Wir lesen in 2. Timotheus 2, Vers 10, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Also Paulus erduldet viel Leid, damit die, die sowieso schon auserwählt sind, die Rettung empfangen. Interessant, ich weiß auch nicht, wie das logisch genau zusammenpasst, aber für Paulus scheint es gar nicht so ein großer Widerspruch zu sein. Also dieser Missionsbefehl und die Lehre der Verherrlichung gehen Hand in Hand bei Paulus. Deswegen fordert er uns in Römer 10 auch auf, wie sollen sie denn an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Also müssen das irgendwie weitergeben. Und das bringt uns jetzt ein bisschen zu dem Punkt, wie wir diese Erwählung denn verstehen sollen. Paulus schreibt diese Verse, wie gesagt, eingebettet in eine Abhandlung über Leid und Not. Darum geht es viel in dem Kontext. Er schreibt uns das, damit uns deutlich wird, wie sicher die Hoffnung ist, die wir haben, weil uns eben nichts trennen kann aus dieser Kette. Einmal geliebt, am Ende verherrlicht. Er ist derjenige, der fähig ist, seinen Plan zu Ende zu bringen, der komplett souverän ist. Und genau in diesem Hinblick sollten wir die Lehre hier auch verstehen. Jetzt sind wir die Kette durchgegangen. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir den Bezug zu der Verheißung, die wir in Vers 28 haben, nochmal rausarbeiten. Darauf möchte ich dann noch kurz am Ende eingehen. Wir haben diese Gleichung gesehen. Gott lieben und berufen sein führt dazu, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir haben auch gesehen, dass wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt, also der ist von ihm geliebt. Wir haben auch gesehen, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also können wir sagen, dass dieses Gottlieben ganz, ganz eng verknüpft ist mit dem Erkanntsein, was wir hier haben, dem ersten Glied der Kette. Wir lesen dann in Vers 29, dass diejenigen, die Gott erkannt hat, dass sie auch vorherbestimmt sind. Im nächsten Glied der Kette lesen wir, dass die vorherbestimmt sind, auch berufen sind. Und berufen ist wieder der zweite Teil der Gleichung, die wir oben hatten, diese zweite Bedingung, die objektive Bedingung. Und auch hier wird deutlich, dass diese beiden Sachen eigentlich irgendwie das Gleiche sagen, weil die erkannt sind, sind ja auch die gleichen, die berufen sind. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und dann das letzte Glied in dieser Kette, diejenigen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch oder die wird er ganz, ganz sicher verherrlichen. Und das ist eben das Gute, wovon wir geredet haben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass wir am Ende in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben können. Diese Kette ist so fest, dass sie nichts unterbrechen kann. Und das ist das solide Fundament, auf dem diese Verheißung in Vers 28 steht. Wenn wir diese Kette so ein bisschen verstanden haben, was es für uns bedeutet, dann können wir auch wirklich glauben, dann können wir auch sagen, wir wissen aber, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Diese unglaubliche Verheißung. Und das ist dann Teil unserer unerschütterlichen Hoffnung, auf die wir unseren Glauben bauen. Ich komme zum Ende. Noch ein paar Fragen, die ihr gerne in den Hausgruppen diskutieren könnt. Ich weiß, das sind komplizierte Themen, da werden bestimmt die ein oder anderen Fragen kommen. Ihr könnt da gerne viel drüber diskutieren. Falls euch nicht von selbst was einfällt, vielleicht drei Sachen, über die ihr nachdenken könnt. Zum einen könnt ihr euch in den Hausgruppen darüber unterhalten, wo Gott in eurem Leben schon schlechte Dinge hat zum Guten mitwirken lassen. Ermutigt euch gegenseitig, dass ihr erkennt, wo Gott souverän gehandelt hat in eurem Leben, auch wenn ihr durch schwere Zeiten durchgegangen seid. Und ermutigt euch damit, dass diejenigen, die vielleicht gerade in schlechten Situationen drinstecken, gestärkt werden in ihrer Hoffnung auf die Herrlichkeit, die wir haben. Die zweite Frage, findet ihr Trost darin, dass Gott einen unumstößlichen Plan für euer Leben hat? Habt ihr teilweise einigermaßen oder angefangen zu begreifen, was diese Kette hier bedeutet, was sie für euch persönlich bedeutet? Ist dieser unumstößliche Plan Trost für euch? Und letztlich motiviert euch diese goldene Kette dazu, das Evangelium weiterzugeben und von Jesus zu erzählen. Hört ihr einfach auf, weil ihr sagt, manche sind bestimmt, manche nicht? Oder spornt euch das vielmehr an, so wie es auch bei Paulus war, euren Glauben weiterzugeben? Also gebt euch Beispiele, wie Gott im Schlechten gewirkt hat, gebt euch das Trost und motiviert euch das, den Glauben weiterzugeben. Ich würde noch gern beten. Herr Gott, danke Gott, dass du souverän bist. Du bist erhaben über allen Umständen. Du hast einen Plan, der perfekt ist, einen Plan, der sicher ist, eine Kette für uns gebaut, die nicht durchbrochen werden kann. Und darauf vertrauen wir. Daran liegt unsere Hoffnung, dass wir wissen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns geliebt hast, dass du vorhast, uns deinem Bild ähnlich zu machen und dass wir gewiss sein können, dass du uns in der Ewigkeit mit dir verherrlichen wirst und dass wir Teil an deiner Herrlichkeit haben können. Ich bitte dich, dass du uns auch da, wo diese Dinge schwer zu verstehen sind, dass du uns immer wieder ermutigst und dass du unseren Blick nicht auf abstrakte theologische Diskussionen lenkst, sondern dass wir mehr und mehr verstehen, was das konkret für uns bedeutet, welche großartige Hoffnung da drin steht, dass wir deinen Blick auf diese Stellen bekommen können. In deinem Namen. Amen.